Herzlich willkommen zur 15. Folge von Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Kati Engeroff. Kati arbeitet als selbstständige Social Media Beraterin und betreibt den Instagram-Kanal Frei Heraus. Dort schreibt sie sehr offen über ihr Leben mit einer chronisch entzündeten Darmerkrankung, kurz CED. Wir sprechen darüber, wie es ist, mit einem chronisch entzündeten Darm zu leben und wie sich eine solche Erkrankung auf das Wohlbefinden auswirkt. Klar, es geht vor allem sehr stark ums physische Wohlbefinden. Aber ich will von Kati auch wissen, wie sich CED auf das emotionale Wohlbefinden, auf den Selbstwert oder auf die soziale Teilhabe auswirkt. Kati erzählt sehr offen von den Anfängen ihrer Krankheit bis hin zur letztendlichen Diagnose, ihren Gefühlen und Ängsten und ihrem heute sehr wachsamen Verhältnis zu ärztlichen Ratschlägen. Aber bevor ich das ganze Gespräch schon im Intro wiedergebe, sage ich herzlich willkommen, Kati.
Hi Leo.
Hey, ich freue mich, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Ja, für manche HörerInnen, kurzer Kontext. Wir kennen uns tatsächlich schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber wir hatten 10 Jahre keinen Kontakt mehr. Wir haben irgendwann früher zusammen so Sommerfreizeiten begleitet und solche Sachen geteamt. Irgendwann mal für die Kirche. Deswegen freue ich mich total, dass wir uns jetzt hier im Podcast widersprechen. Und hört man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach raus, aber ist ja im Zweifel einfach auch ganz cool, wenn es ein bisschen wärmer direkt ist. Okay, wollen wir loslegen? Ich beginne einen Satz und du beendest ihn.
Ja? Yes.
All right. Frei sein ist
Leichtigkeit. Frei sein ist Leichtigkeit für mich. Dieses fröhlich sein und unbeschwert sein und die Sorgen einfach mal Sorgen lassen sein können.
Stark. Frei herauszusprechen ist?
Zu sprechen, ohne dass man darüber nachdenkt, was andere da jetzt drüber denken könnten oder welche Konsequenzen das für einen selber haben könnte.
Gesundheit ist?
Gesundheit? Ei. Was ist das? Nein, Gesundheit ist ein großes Privileg.
Lachen ist.
Lachen ist tatsächlich ein bisschen frei sein und Leichtigkeit in einem und einfach mal kurz über nichts anderes nachdenken. Und auch eine Coping-Strategie.
Was heißt Coping-Strategie?
Dass du Lachen benutzt, um mit Sachen besser klarzukommen.
Okay, danke. CED ist?
CED ist kurz für chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und ja, ist, wie es schon sagt, eine chronische Krankheit, die den Darm betrifft. Eine Autoimmunerkrankung, das heißt im Grunde nicht medizinisch ausgedrückt, dass das Immunsystem seine Rolle ein bisschen übertreibt.
Glück ist.
Glück ist, ja, siehst du, dafür habe ich mir nämlich die Leichtigkeit genommen eigentlich. Ja, ich glaube, Glück ist, also Glück kann vieles sein und Glück ist oft ein Zusammenspiel aus Sachen, die gut laufen. Das Gefühl von Leichtigkeit, vielleicht sogar verbunden mit Gesundheit und und Entspannung. Und wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, dann ist das Glück.
Zufriedenheit ist.
Zufriedenheit ist so ein ganz ruhiger, wohliger Zustand. Der ist ganz unaufgeregt und so ein alles ist gut, so wie es jetzt ist, Zustand.
Danke dir. Sehr cool. Okay. Jetzt haben wir ja schon ein paar Schlagbegriffe mal ganz kurz abgehandelt, aber vielleicht für die HörerInnen, für dich beziehungsweise für die HörerInnen, magst du dich nochmal kurz vorstellen mit deinen Worten? Fang gerne an, wo du willst und nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. Wer bist du und was machst du so, wenn du nicht gerade einen Podcast mit mir aufnimmst?
Ich bin Kathi, ich bin 29 Jahre alt und beruflich bin ich eigentlich Social Media Beraterin. Und warum ich heute hier bin oder eingeladen wurde, ist, weil ich auch noch einen Instagram-Kanal betreibe und da irgendwann entschieden habe, über meine Krankheit zu sprechen. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, also kurz CED. Und an irgendeinem Punkt in meinem Leben, in dem es mir gar nicht gut ging und ich im Krankenhaus lag und mich sehr unverstanden gefühlt habe und auch FreundInnen auf mich zugekommen sind mit dem gleichen Problem und sich auch super unverstanden gefühlt haben, da habe ich beschlossen, das ist ja irgendwie schade, wenn sich so viele unverstanden fühlen, aber ja auch niemand so richtig was dagegen tut. Also niemand ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich glaube, dass man Verständnis nur aufbauen kann, wenn man miteinander redet. Und das habe ich an dem Punkt angefangen zu tun. Ja, und ja, das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, dieser Instagram-Account über die Jahre. Und ich glaube, am Ende hat er vor allem mir selber wahnsinnig viel beigebracht.
Vielleicht ganz kurz, der Account ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Es geht tatsächlich aber auch gar nicht darum, dass Kathi da irgendwelche Dinge bewirbt oder quasi als Influencerin arbeitet, sondern es geht halt wirklich um den, wie ich finde, und das hat mich total beeindruckt, quasi dein Umgang mit dieser Erkrankung. Und das ist auch, was mich total interessiert, gar nicht zu sehr jetzt den Blick oder den Fokus auf deine Erkrankung zu legen, sondern vielmehr, wie gehe ich damit um? Und du hast gerade ja einen Schlüsselmoment genannt. Du lagst im Krankenhaus und hast dich unverstanden gefühlt. Mich würde mal interessieren, wenn wir nochmal ein paar Schritte zurückgehen, wie fing das denn überhaupt an? Ich habe ja vorhin gesagt, wir kennen uns schon relativ lange. Also ich kannte dich, vielleicht habe ich es nie gemerkt oder wusste oder damals war das noch nicht so. Aber wie fing das denn an eigentlich, dass du das selber bemerkt hast, dass sich das entwickelt hat?
Ja, das fing tatsächlich erst im Studium an, also nach unserer Kinderfreizeitzeit. Ja. Und ich glaube, also Unverständnis ist wirklich ein Wort, das sich durch diese ganze Krankheitsgeschichte zieht. Also es fing irgendwann im Urlaub an mit ganz heftigen Schmerzen und Blut, das aus Körperöffnungen kommt, wo es irgendwie nicht rauskommen sollte. Und das macht natürlich viel Angst, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Verwandte, die an Darmkrebs gestorben ist. Und ja, da hatte ich natürlich erstmal Angst, dass es irgendwie in der Familie liegt oder so. Ich glaube sogar, dass meine Oma auch schon mal Darmkrebs hatte. Naja, auf jeden Fall war ich dann sehr getriggert davon und bin auch relativ zeitnah zum Arzt gegangen. Und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Der hat gesagt, wenn das stimmt, was Sie hier erzählen, dann würden Sie hier jetzt nicht so sitzen. Deshalb, ja, wir können jetzt eine Blutabnahme machen, aber im Grunde können Sie wieder gehen. Und dann war ich super verunsichert, weil ich zu dem Zeitpunkt ÄrztInnen als absolute Autoritätspersonen wahrgenommen habe. Die haben studiert und ich nicht. Und wenn der mir jetzt sagt, dass ich Quatsch erzähle, dann dachte ich, dann ist es auch Quatsch. Und dann habe ich mich erstmal ein halbes Jahr mit Schmerzen rumgequält und die wurden immer schlimmer. Dann bin ich nochmal zu einer anderen Ärztin gegangen. Die hat gesagt, nee, trinken Sie einfach mehr. Dann habe ich mehr getrunken und mir ging es immer schlechter. Und dann hat die Darmentzündung angefangen, auf andere Körperbereiche überzugreifen. Und dann hat sich irgendwie ganz viel in meinem Körper entzündet, auch so Lungenentzündung und all so Sachen, bis ich irgendwann im Krankenhaus lag und die Ärztin dort dann aus allen Wolken gefallen ist, weil sie sagte, was ein Jahr wurde das nicht behandelt, wie kann das sein? Ja, und das war halt, weil ich nicht mir selbst geglaubt habe, sondern den Ärztinnen, die in dem Fall eben nicht so professionell agiert haben in dem Moment, in dem ich da war. Genau, da wusste ich dann also langsam so, in welche Richtung es geht, aber bis sich so eine CED-Diagnose festigt, dauert das manchmal länger. Bei mir ist es so, dass sich das sogar bis heute zieht. Also das war jetzt vor 10 Jahren und vor knapp 10 Jahren. Und ich weiß aber bis heute nicht ganz genau, welche CED es ist, weil da gibt's ja verschiedene Untergruppen. Genau.
Okay, und der Moment, als du im Krankenhaus lagst, nur kurz, um das quasi zu verstehen, und gesagt hast, ich fühle mich unverstanden, war das der Moment im Krankenhaus, den du gerade beschrieben hast, als die Ärztin aus allen Wolken gefallen ist, oder lag da auch noch Zeitraum zwischen?
Da lag noch mal ganz langer Zeitraum zwischen. Ich habe erst mal ganz viele Jahre eben probiert, damit klarzukommen. Und also das ist einfach ein riesen Learning-Prozess. Diese ganze Krankheit verändert so viel. Und bis ich an den Moment kam, wo ich den Mut und die Kraft dazu hatte, darüber auch öffentlich zu sprechen, das hat nochmal sehr viel länger gedauert. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie viele Jahre, vielleicht 5, 6 Jahre.
5, 6 Jahre. Und du hast gerade ein paar Schlagworte gesagt, irgendwie sich selber oder Ärzte ernst nehmen, beziehungsweise du hast dir selber nicht geglaubt. Hattest du denn selber so eine Art Ahnung oder irgendwie, ja, Vorahnung, kann man das irgendwie sagen?
Ahnung in dem Sinne vielleicht schon, Wissen nein. Also ich hatte kein Wissen, oder also ich bin auch niemand, die jetzt irgendwie zu Google geht und sagt, also entschuldigen Sie, ich habe hier gegoogelt und ich habe vielleicht einen Gehirntumor, bitte helfen Sie mir. Das jetzt nicht. Aber ich glaube, dass man seinen Körper eigentlich sehr gut spüren kann und sehr gut weiß, ob etwas wirklich nicht stimmt oder nicht. Und ich wusste eigentlich, dass irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Und ich bin da nicht dran geblieben. Ich habe nicht geschafft, für mich selber einzustehen.
Und wenn man jetzt nochmal auf diesen Learning-Prozess schaut, dann ist es wahrscheinlich natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen, und es wäre jetzt wahrscheinlich zu platt zu sagen, am Ende kommt dabei raus, steh für dich selber ein. Aber wie würdest du diesen Learning-Prozess von mehreren Jahren, oder der hört ja auch nicht auf, aber wie würdest du den beschreiben? Was ist da hauptsächlich passiert?
Oh, der ist eine riesengroße Achterbahnfahrt und die hat noch 80 Abzweigungen und die fährst du alle.
Wir haben Zeit.
Ich glaube tatsächlich, das ist sehr, sehr individuell. Ich glaube, dass jede Person mit dieser Krankheit einen Learning-Prozess durchwandert. Und dass jede Person da aber auch andere Learnings draus nimmt. Ich weiß aber auch aus dem Austausch mit anderen Betroffenen, dass viele Learnings auch einfach wahnsinnig ähnlich sind. Also gerade dieses Problem mit, die ÄrztInnen nehmen einen nicht ernst, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das gibt's oft und ja, da treffen die allermeisten drauf, und deshalb ist ein Riesenlearning natürlich immer, bleib dran, steh für deine Gesundheit ein, weil du hast deinen Körper einfach nur einmal, und die ÄrztInnen, die können halt abends wieder nach Hause gehen, aber du nimmst deinen Körper halt immer mit und du kannst ihn auch nicht austauschen oder neu kaufen oder irgendwie eine super tolle Pille schlucken und dann ist alles wieder in Ordnung. Das geht halt nicht. Am Ende, ich hatte da mal einen ganz guten Spruch zu, wenn der Körper ein Haus ist, dann können die ÄrztInnen zwar von außen drauf gucken und halt bestimmte Sachen dazu sagen, aber du wohnst in diesem Haus, du kannst von innen halt gucken und siehst halt oder fühlst halt vielleicht andere Dinge. Und es ist wichtig, sich selbst dabei ernst zu nehmen. Ja.
Das ist eine schöne Metapher auf jeden Fall. dieses Haus, das jeder von uns bewohnt, kann ja auch nur von jedem von uns selber von innen angeschaut werden. Und dieses Haus, der Körper, wenn man jetzt so will, ist ja auch quasi eine Facette des Lebens, weil natürlich ist Gesundheit, und wenn wir jetzt gerade über Gesundheit sprechen, dann sprechen wir hier zwar jetzt viel und oft ist es auch gemeint, dass man körperliche Gesundheit meint, aber der Begriff geht natürlich auch viel weiter. Es gibt ja auch sowas wie seelische Gesundheit oder wie emotionale Gesundheit. Wenn man diese ganzen Sachen irgendwann zusammenfasst, dann kann man da ja ganz viele Sachen noch, oder kann man noch mehr mit reinnehmen. Ich komme dann ganz schnell immer zum Wohlbefinden, weil es einfach ganzheitlicher ist in meiner Perspektive. Und deswegen würde ich mich gerne da mal mit dir quasi vortasten. Wie hat sich das denn quasi, wie war denn da die Wechselwirkung? Und vielleicht auch gerne in Bezug auf, wie waren die Jahre zur Erkenntnis, okay, ich weiß jetzt erstmal, was ich da diagnostiziert bekomme, zu jetzt, und ich gehe damit um und bin auch offen damit, aber nicht nur in Bezug auf die körperliche Gesundheit, sondern vielleicht insgesamt in deinem Wohlbefinden, also auch soziales Umfeld etc.
Wohlbefinden ist tatsächlich eine recht schöne Sache bei der Krankheit, weil man merkt irgendwann, und das ist eben auch ein Learning, das sich entwickelt, dass du selber super viel Einfluss darauf hast. Klar sind Medikamente total hilfreich und ich bin immer eine Riesenverfechterin von hör auf das, was die ÄrztInnen sagen, weil, also ganz kurzer Exkurs, es gibt in dem Feld einfach so viele, die sich nicht trauen, diese Medikamente zu nehmen und so, und dann auf so Mittelchen reinfallen, die irgendwie bei Instagram beworben werden oder so. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Feld. Viel auch wird mit Heilversprechen geworben und so. Das ist, ja, ganz, ganz böse. Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, also ich bin eine Riesenverfechterin von hört auf das, was die ÄrztInnen sagen, aber das ist nicht das Einzige, was du machen solltest, weil du hast mit den größten Einfluss auf dein eigenes Wohlbefinden. Und das zeigt sich in der CED tatsächlich wahnsinnig gut, weil die CED für mich sowas ist wie ein Marker für Wohlbefinden. Wenn es mir im privaten, beruflichen oder was auch immer nicht gut ist, spiegelt die Erkrankung das sofort oder mit ein bisschen zeitlichen Verzug manchmal, aber man kann es immer ganz gut beziehen. Das heißt, die Krankheit ist so eine Art, ja, so eine Art Anzeiger und hilft einem selbst, sich zu mehr Wohlbefinden hinzunavigieren, weil man einfach immer Feedback bekommt. Und ja, das ist total mächtig. Also natürlich ist das super nervig auf der einen Seite, weil man würde sich ja auch gerne einfach mal wohlfühlen, obwohl man gerade vielleicht eine überfordernde Zeit durchmacht. Aber ja, so mit so einer Krankheit trifft man einfach härtere, aber eben auch bessere Entscheidungen für sich selbst und das eigene Wohlbefinden. Und das ist, ja, das ist irgendwie magisch, irgendwie cool.
Ich muss gerade, ich bin dir sehr dankbar für diesen Vergleich, weil du hast gerade ja gesagt, ich würde mich eigentlich gerne auch mal so wohl fühlen. Und das geht in gewissen Szenarien durch die Krankheit eben nur eingeschränkt. Aber fürs Wohlbefinden ist es dann eben doch besser. Und ich kämpfe immer wieder sehr gerne dafür, Wohlbefinden und Wohlfühlen einfach auch voneinander zu trennen, weil Wohlfühlen, ja, ne, das ist nice, es ist irgendwie jetzt gerade warm und ich weiß nicht, draußen regnet es und hier ist ein warmer Kakao, perfekt, jetzt fühle ich mich wohl, aber Wohlbefinden auf dieser ganzheitlichen Ebene mit körperlich, seelisch, sozial oder weiteren Ebenen geht ja einfach viel tiefer und es zwingt dich gerade, ne, du hast ja gesagt, dass es natürlich aus der Perspektive nice ist, dass es wie so ein Marker quasi dir anzeigt, handle so, weil sonst wird's definitiv bald ungemütlich. auf der anderen Seite zwingt es dich natürlich auch so dazu, ne? Also es ist ja, es ist ja auch nicht ganz freiwillig.
Nee, absolut nicht. Nee, das ist wirklich alles andere als freiwillig. Ja, also wirklich, das kommt einfach mit so viel Gutem und Schlechtem einher. Ich frage mich auch oft, ich frage mich oft zwei Sachen. A, wie würde es mir heute gehen, wenn ich diese Krankheit nicht hätte? Und wie weit wäre ich in meiner eigenen Reise gekommen ohne diese Krankheit? Und B habe ich vergessen.
Aber magst du das vielleicht teilen hier? Also wenn du dir darüber Gedanken machst, was kommt da für ein Schluss? Wo wärst du jetzt ohne die Krankheit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hätte sehr viel meinen eigenen Körper ignoriert ohne die Krankheit. Weil ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Ich bin ein sehr perfektionistischer und sehr ehrgeiziger Mensch und in Kombination treibt einen das sehr weit, so gerade im beruflichen Kontext. Und ich glaube, ich hätte einige gerade berufliche Entscheidungen getroffen, die mir körperlich einfach sehr, sehr, sehr viel abverlangt hätten und auch mental. Und ich würde fast sagen, wenn mein Körper sich die CED nicht ausgesucht hätte, hätte er sich dann halt irgendwas anderes ausgesucht, um mich zu stoppen. Deshalb möglich, dass ich einfach am gleichen Punkt wäre. Aber ja, so war es eigentlich. Also ich will immer nicht sagen, es ist gut, dass ich die Krankheit bekommen habe, weil das ist wirklich Quatsch. Aber es ist in dem Sinne gut, dass ich einfach gezwungen wurde zu lernen und gezwungen wurde, auf mich zu achten. Und die Learnings daraus, so blöd die Krankheit selbst auch ist, die Learnings daraus sind super viel wert.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos,
sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Wie sieht es aus, dass dein Körper dich zwingt? Also auf deinem Blog schreibst du ja auch von verschiedenen Szenarien, ne? Einmal in der Arbeit oder im Privatleben. Wie sieht das aus? Inwiefern bist du da einfach gezwungen, auf deinen Körper zu hören?
Also das ist bei allen Menschen mit CED super unterschiedlich. Also die Symptome sind sehr unterschiedlich, aber bei mir sind es hauptsächlich extrem starke Schmerzen. Und ja, also das ist so ein bisschen zu vergleichen, also der Grundschmerz ist ein bisschen zu vergleichen mit Gliederschmerzen. Also ich wache manchmal morgens auf und habe einfach Gliederschmerzen wirklich, auch am ganzen Körper und bin dadurch so schwach. Also habe einfach keine Energie, kann also selbst irgendwie aufstehen und auf Toilette gehen und wieder zurück ins Bett ist schon schwierig dann. Und dazu kommen dann ganz, ganz heftige Krämpfe. Und das macht auch so überhaupt gar keinen Spaß.
Nee, das glaube ich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigier mich unbedingt. So wie ich es rausgelesen habe aus deinen Beiträgen, ist das ja aber auch nicht morgens. Ich meine, wenn ich noch in meinem Bett bin, dann kann ich es ja zumindest, dann kann ich sagen, okay, ich bleib jetzt hier liegen und gehe nirgendwo anders hin. Aber wenn das halt irgendwie plötzlich in egal welcher Aktion, Interaktion man gerade ist und egal an welchem Ort passiert, dann ist es natürlich nochmal viel weitgreifender. Magst du das kurz irgendwie mal erklären, dass man sich das vorstellen kann?
Ja, also das kann durchaus sein, dass ich in meinem alten Beruf irgendwie in der Küche stand, mich mit einem Kollegen unterhalten habe oder so und in dem Moment einfach so ganz heftige Krämpfe bekommen. Und dann wird mir auch so ein bisschen schwindelig. Das heißt, ich halte mich irgendwo fest und versuche aber, mir nichts anmerken zu lassen. Das ist wie ich bin. Ich will mir das immer nicht anmerken lassen. Und das ist ganz schwer, weil du kannst in dem Moment eigentlich nicht mal mehr stehen und alles in dir krampft sich zusammen. Und in dem Moment stehen zu bleiben und am besten noch irgendwas Sinnvolles zu sagen, um dann gehen zu können, das ist wirklich, wirklich eine Meisterleistung.
Warum bist du stehen geblieben?
Ja, das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich heute noch so bin. Inzwischen bin ich selbstständig und arbeite von zu Hause aus, deshalb habe ich diese Situation nicht mehr. Ich glaube, es kommen aber trotzdem immer wieder Situationen, in denen man stehen bleibt. Ich hatte zum Beispiel neulich den Moment, dass ich in der S-Bahn war, auf dem Weg, um von eBay Kleinanzeigen was abzuholen. Und da legst du dich halt nicht mal eben im Flur, also Flur.
Schön im S-Bahn-Flur.
Im Gang auf den Boden, in den Schneematsch. Also da muss man dann irgendwie zusehen, wie man es irgendwie packt, nach Hause zu kommen oder irgendeinen Ort zu finden, wo man sich kurz unbeobachtet hinlegen kann oder Übungen machen kann, um die Schmerzen wegzukriegen. Ja. Hm. Es ist immer wieder ein kleines Improv.
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr abenteuerlich vor. Danke für deine Offenheit da an der Stelle. Mich würde noch mal interessieren, für ein ganzheitliches Wohlbefinden und dass man sagt, ja, ich bin irgendwie cool mit mir. Du hast ja vorhin auch gesagt, diese so Zufriedenheit ist eben dieser ganz ruhige Grundton. Und in meiner Erfahrung und auch aus den Gesprächen jetzt hier im Podcast ist gerade ein ganz wichtiger Punkt oder eine wichtige Voraussetzung dafür, nicht eine unbedingte, aber zumindest ein wichtiger Faktor ist auch das Thema Selbstwert. Und mich würde interessieren, wie hast du das erlebt, quasi diese Erkrankung und vielleicht diese Erkrankung zu haben, ohne zu wissen, dass du sie hast, aber auch diese Erkrankung zu haben und zu wissen, dass es sie. Was hat das mit deinem Selbstwert gemacht? Hat es überhaupt was gemacht?
Das hat auf jeden Fall was damit gemacht, was natürlich gesellschaftliche Gründe hat. Unsere Gesellschaft in Deutschland zumindest ist ja schon so ausgelegt, dass Leistungsfähigkeit total wichtig ist. Und ich weiß auch, dass das für mich früher, und ich will das auch für heute gar nicht absprechen, das steckt auf jeden Fall noch ganz tief in mir, dass ich mich über meine Leistung in gewisser Weise definiere. Auch wenn ich das nicht gutheiße und blöd finde und versuche zu ändern, ist es eben noch in mir und war vor allem früher deutlich heftiger in mir. Und wenn dann durch so eine Krankheit die Leistungsfähigkeit enorm eingeschränkt wird, dann denkst du als junge 21-Jährige, die sich zu dem Thema noch nicht belesen hat, dass dass du weniger wert bist. Und ich weiß auch, ich habe darüber auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, den muss ich tatsächlich echt mal löschen. Da ging es ums Thema Dating. Und ich habe lange die Meinung vertreten, dass ja, wenn es mit irgendjemandem ernster wird, dass man dann irgendwann ganz ehrlich sagen muss, hallo, ich habe eine chronische Krankheit und das geht damit einher, willst du das wirklich? Und das ist ja einfach ein Einschränken des eigenen Werts. Und das finde ich so krass aus heutiger Sicht, dass ich das gedacht und auch so gemacht habe, weil diese Krankheit definiert meinen Wert auf gar keinen Fall. Ich dachte halt, wenn ich im Schub bin oder Schmerzen habe oder so, dass ja natürlich bin ich dann dünnhäutiger und bin bestimmt kein kommunikatives Wunderwerk in der Zeit. Ich rede eher mal gar nicht oder halt so in kurzen, abgehackten Stücken, muss mich hinlegen oder so. Ja. Also das ist alles nicht besonders cool, in meiner Nähe zu sein in dem Moment. Aber das schränkt halt meinen Wert nicht ein und andere haben auch schlechte Momente. Und das ist völlig okay. Nur weil meine schlechten Momente einen Krankheitsnamen haben, heißt das nicht, dass ich weniger wert bin.
Auf keinen Fall, natürlich nicht. Wie war die Reise hin dazu, zu der Erkenntnis?
Ja, die Erkenntnis ist tatsächlich gar nicht so alt. Die Erkenntnis kommt von einer Ableismus-Aktivistin. Ich weiß leider nicht, bei welcher ich es gelesen habe. Ich denke, es war bei Luisa, die ganz, ganz tollen Content auf Instagram macht zum Thema Ableismus, also strukturelle Diskriminierung von Behinderten. Und ja, da geht's ganz oft um den eigenen Wert und um die Leistungsgesellschaft und so weiter. Und als ich da ein paar Sachen gelesen habe, ist mir klar geworden, wie krass ich mit mir selber umgehe, wie uncool. Ja.
Was waren das so für Beiträge?
Also ich würde sagen, der eine ging über das, was ich schon erzählt habe, also dass die Gesellschaft den Wert von Personen an ihrer Leistung misst und dass das kein besonders sinnvoller Vorgang ist. Ich überlege gerade, was es noch für Beiträge gab. Ich weiß es nicht.
Ja, alles gut. Aber es ist ja auch total spannend, weil das ist so ein super grundsätzliches Thema. Und ich finde aber die Brücke voll schön auch gerade, weil dann bist du auf einmal von, egal was es ist, ne, ob ich eine chronische Erkrankung habe oder ob ich einfach, weiß ich nicht,
einen schlechten Tag,
danke. Ich definiere mich über die Leistungsfähigkeit und auf einmal sind wir auf einer total grundsätzlichen Ebene. Und das ist irgendwie lustig, weil wenn man das hört, dann vielleicht denken sich auch einzelne Hörende so, ja, ist doch logisch, dass meine Leistungsfähigkeit nicht meinen Wert definiert, aber trotzdem ist es so tief drin und ich merke es auch immer wieder in Gesprächen, aber auch zum Teil bei mir selber, dass es einfach extrem, extrem doll einfach verimpft wird.
Total, so. Ja.
Und ja, also super crazy. Und es ist so simpel zu sagen, ja, nein, nimm doch nicht deinen Wert aus deiner Leistungsfähigkeit, hol den doch woanders her. Aber für mich zum Beispiel ist es gar nicht so einfach, ne? Also das ist so leicht gesagt, aber das wirklich zu leben, also ich finde, es sind immer noch mal zwei Paar Schuhe. Also kann ich voll unterschreiben und hat dann in dem Moment für mich auch gar nichts mehr mit irgendwelchen körperlichen Themen zu tun oder sonst was.
Total.
Ja, mega krass. Wie ist das Spektrum bei CED? Ich habe gestern eine Podcast-Aufnahme gehabt, da habe ich Betroffenheit gesagt. Ich hatte auch in unserem Briefing ja Betroffenheit geschrieben. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass Betroffenheit nicht das richtige Wort sei, weil Betroffenheit suggeriert so ein bisschen, du bist betroffen, ne? Das ist ja so, oh, schade. Also,
ja, verstehe.
Ist eigentlich ja blöd. Also wie sagt man das mit anderen CED diagnostizierten Menschen, die CED haben, Punkt, ne?
Ja, viele sagen PatientInnen, das finde ich auch. Ja. Ich glaube, ich sage immer Betroffenen tatsächlich.
Ja? Okay.
Nee, was sage ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich sage immer Menschen mit CED, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist einfach am sinnvollsten zu sagen Menschen mit Menschen mit CED. Das Spektrum ist ja total breit, hast du gesagt. Und gibt's da irgendwie eine Art Umgang quasi, oder muss es jeder für sich selber quasi rausfinden, wie gehe ich am besten damit um, wenn ich das in meinem Bekanntenkreis habe? Quasi kann man Menschen irgendwie unterstützen? Ich weiß nicht, vielleicht auch total dumm gedacht.
Ja, genau. Also die Krankheit ist wirklich super individuell und deshalb gibt's leider auch kein Patentrezept, wie man Menschen am besten supporten kann. Ich glaube, bei jeder Art von Support ist immer am besten, die Menschen zu fragen, wie kann ich helfen oder wie kann ich dich unterstützen. Menschen, die keine CED haben und aber relativ nah an dem Menschen mit CED dran sind, die neigen dazu, damit nicht so gut umgehen zu können. Natürlich, weil das ist total schwierig, wenn es jemand anderem nicht gut geht und man so richtig eigentlich nichts dagegen tun kann. Und die fangen dann oft an, Tipps rauszusuchen und irgendwelche Studien zu schicken und irgendwelche sogenannten Wundermittel zu schicken. Und ich habe übrigens noch das gesehen und hast du schon das probiert? Und das höre ich tatsächlich von allen Menschen mit CED, dass das schwierig ist. Also schwierig bis total übergriffig und geht gar nicht. Also für mich ist es tatsächlich inzwischen auch eher eine sehr übergriffige Sache, wenn Menschen das machen, weil das suggeriert, dass du dich als Mensch mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung nicht genug mit deiner eigenen Krankheit auseinandergesetzt hast. Und würdest du doch jetzt noch diese eine Sache probieren, dann wärst du doch gesund und du tust nicht genug für deine Gesundheit. Und das ist einfach schwierig, weil diese ganze Reise mit so einer Krankheit ist super kräftezehrend und man kann sich auch nicht mit allem befassen und das ist auch okay, weil ich glaube, dass jeder Mensch für sich weiß oder ein Gefühl dafür hat, was denn jetzt das Richtige ist und was nicht. Manchen hilft eine Ernährungsumstellung super, super gut. Bei anderen hat die CED mit Ernährung irgendwie nichts wirklich zu tun und es geht eher um die Psyche. Bei mir ist es zum Beispiel ist die Psyche einfach die Riesensäule und daran kann ich drehen und Zahnräder verändern und da kann ich lernen und merke, wie sich im Körper halt wirklich mit jeder Erkenntnis und jedem Learning ganz, ganz viel ändert. Aber an der Ernährung kann ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht so viel drehen. Da passiert einfach nichts. Mhm.
Verstehe. Ich würde gerne noch mal eingehen auf diesen Twist zwischen Gesundheit und Wohlbefinden. Weil du kennst ja sicher, und ich finde es mittlerweile auch total, total schwierig, so dieses Thema Gesundheit ist alles oder Hauptsache gesund. Und es ist halt sau bescheuert, weil manchmal hat man einfach in gewisser Hinsicht irgendwo ein Thema, so, ne, und kann das auch nicht wegkriegen. Aber gerade dann zeigt sich ja eigentlich, wie viele andere Bereiche es im Leben ja auch gibt, aus denen man Kraft und Energie schöpfen kann. Erlebst du das quasi auch, dass du auf dieser Reise quasi sagst, okay, klar, Gesundheit ist super wichtig und mit Gesundheit oder mit einem gesunden, in einem gesunden Körper ist vieles einfacher, aber es ist einfach nicht die Basis für alles. Wie stehst du zu dem Thema?
Das stimmt, weil im Grunde bin ich ja nie gesund, weil chronisch krank bedeutet ja, dass man chronisch krank ist und somit nie gesund. Das heißt, wenn die Gesundheit wirklich Basis für alles wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ganz schön aufgeschmissen. Trotzdem merke ich natürlich durch die Krankheit, wie unfassbar wertvoll Gesundheit ist. Das ist so ein cooles Ding, wenn man gesund ist. Wirklich. Ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst, aber wie hätte ich es vorher wissen sollen? Also Gesundheit, Riesenprivileg. Und wenn wir nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo ich gesagt habe, Glück ist eher so ein Baustein aus vielen Sachen, die vielleicht gerade gut zusammenspielen, dann ist Gesundheit auf jeden Fall ein richtig cooler Baustein, weil der hilft. Aber genau, es funktioniert eben auch mit anderen Bausteinen. Und mir geht's gar nicht so oft richtig gut. Also gerade, also wenn ich jetzt mal auf die aktuelle Situation gucke, ist es immer so 2 Tage gut und 1 Tag richtig blöd. Also ja, nicht so cool. Aber wenn man schafft, die blöden Tage irgendwie zu akzeptieren oder die Gesamtsituation zu akzeptieren, dann ist dieser Akzeptanzzustand einfach die perfekte Basis, um darauf aufzubauen und sein Wohlbefinden darauf aufzubauen und sich eben andere Bausteine zu suchen, um Wohlbefinden herzustellen.
Was sind das so für Bausteine bei dir?
Also, ich bin ein Mensch, der sich immer ganz viele Sorgen macht. Ich habe immer Plan C bis Z bereit.
Kenne ich.
Also ein Baustein ist, wenn ich schaffe, das ein bisschen abzulegen, so ein bisschen ruhiger zu machen, ein bisschen, ja, also nicht so, ich werde dann nicht abenteuerlustig, ich lasse dann nicht Sachen drauf ankommen oder so, aber ich schaffe manchmal vielleicht nur noch über 2 Dinge und nicht über 283 Dinge gleichzeitig nachzudenken. Das ist ein Riesenschritt für Wohlbefinden. Weil dadurch, dass mein Kopf ein bisschen freier ist, kommen dann manchmal, also haben schöne Gedanken einfach viel mehr Platz. Und dieses Gefühl ist so cool, wenn man merkt, man konnte gerade so ein bisschen abschalten und dann kommen so coole Dinge in den Kopf. Sowas wie, oh, guck mal, die Sonne scheint und das ist total schön warm auf dem Rücken gerade hinter mir. Oder der Kaffee riecht total gut das ist ein bisschen cheesy, aber manchmal gucke ich dann meinen Freund an und freue mich total doll, dass es ihn gibt. Und manchmal muss man seinen Kopf ein bisschen frei machen, um ja Platz für Gutes zu machen. Und dann können sich diese guten Dinge zu einer magischen Vereinigung vereinen und das ist Wohlbefinden.
Ja, richtig schön gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche Hörende sich fragen, ja, aber wie mache ich denn meinen Kopf überhaupt frei? Ich weiß, da gibt's natürlich kein technisches Mach das, wenn das, dann das. Aber hast du vielleicht aus deiner Erfahrung und deiner Reise da eine, ja, irgendwie einen Erfahrungswert?
Ich fahre tatsächlich im Moment extrem gut mit einer Mischung aus Physio und Psychotherapie, weil ja auch ein Learning aus der Reise, Psyche und der Körper hängen einfach so eng zusammen. Und ich habe ganz lange probiert, nur über Psyche den Körper zu beeinflussen, bis ich erst letztes Jahr mitgekriegt habe, dass es auch andersrum funktioniert. Und inzwischen arbeiten meine Physiotherapeutin und meine Psychotherapeutin ganz eng zusammen. Also ich nehme mal von der einen Themen mit zur anderen und komme damit wieder zurück. Und das funktioniert tatsächlich extrem gut. Also ich habe hier zu Hause so Übungen mit so Faszienbällen und kann bestimmte Gegenden in meinem Körper abrollen und dadurch setzen sich Traumata frei. Das klingt total stressig, wenn ich das so sage, weil man will ja vielleicht gerne, dass sie drin bleiben. Aber tatsächlich aus Erfahrung ist es besser, wenn man sie loslassen kann. Und genau, ich habe gelernt, dass das mit der Kombination einfach total super funktioniert.
Ja, also für alle Menschen, die gerade nicht Physio und Psychotherapie darauf zugreifen wollen oder können, einfach Körper und Psyche quasi beides zusammen sehen und beachten.
Genau. So, ja. Wenn man das zu Hause irgendwie mal ausprobieren will, im Yoga gibt's natürlich viele Ansätze, die das schon von vornherein irgendwie ein bisschen vereint. Das ist vielleicht ein sanfter Einstieg. Und sonst Meditation helfen mir auf jeden Fall auch so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Aber wenn's sehr heftig ist mit dem Gedankenrasen, dann kannst du es auch teilweise schlimmer machen. Deshalb mit Vorsicht zu genießen.
Auf jeden Fall. Ey, wo du gerade dieses Sorgenmachen-Thema gesagt hast, muss man denken, meine Freundin hat, wann war das, gestern oder so, zu mir gesagt, ja, aber sich Sorgen zu machen ist wie die Wolken von morgen vor die Sonne von heute zu schieben.
Ja, das stimmt total.
Und ich war so, oh fuck, ja, es ist voll krass, aber ich krieg's auch voll oft selber gar nicht anders hin, weil ich auch immer so, weiß ich nicht, Plan F auf jeden Fall noch habe. Ja. So nicht ganz ausgearbeitet, aber so ganz grob, ne, das würde dann schon schnell gehen. Ja. Also ich kann halt extrem gut relaten. Aber es ist auch, also ich find's total lustig, weil wir sind jetzt ja auch wieder an einem Punkt gerade, so das hat, das hat gar nichts mehr mit irgendwie Körper zu tun oder so, sondern einfach, ey, wie lässt man mal ein bisschen mehr Flow? Und es hat ja auch extrem viele Vorteile, muss ich sagen, wenn man strukturiert und geplant ist, weil dann hast du nämlich immer das Szenario, dass irgendwas eintritt, wo man sich denkt, ach Digga, das hätte man aber bedenken können.
Ja, so, ich glaube auch.
Und da die Balance zu finden. Balance ist auch immer eine dieser Key Learnings.
Ich glaube auch, dass wir jetzt so vom Thema Körper abgekommen sind, liegt auch daran, dass ich mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gar nicht so special bin. Ich glaube, jede Person hat eine körperliche Reaktion auf das, was im Geist so passiert. Also man kennt ja dieses Phänomen, dass Leute sich Urlaub nehmen und am ersten Tag krank werden. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und bei mir ist es halt die chronisch entzündliche Darmerkrankung, die immer als erstes ihre Fahne schwingt. Bei anderen ist es Kopfschmerzen, eine Erkältung, oder einfach, dass man sich so nicht so wohl fühlt. Und ich glaube, das macht am Ende gar nicht so einen riesen Unterschied, außer dass ich halt ein bisschen mehr gezwungen bin, darauf zu achten, weil wenn der Darm die ganze Zeit entzündet ist, ist es halt einfach super gefährlich.
Ja, voll der wichtige Punkt. Und auch, natürlich, das stimmt. Das ist halt, für mich, da war ich auch voll unsicher am Anfang, wie will ich das jetzt machen, weil ist es nicht eigentlich voll doof, wenn ich dich jetzt nur deswegen frage, hast du nicht Bock auf ein Podcast-Gespräch, sondern ne, es geht gar nicht darum, sondern um den Umgang mit, ne? Und das ist ja das Spannende, weil wir haben alle irgendwelche Themen im Leben, die uns belasten, egal ob körperlich oder psychisch oder sozial oder however. Ne? Aber eigentlich ist immer nur interessant, wie ist denn der Umgang damit? Ne? Und deswegen finde ich das so gut, was du ja auch am Anfang gesagt hast, so dieses auf sich selber hören im Endeffekt. Ne? Das ist, dass wir ganz, ganz viel intuitiv meistens wissen, aber irgendwie wird ja auch von allen Seiten werden wir immer so beschallert.
Ja, voll.
Ne? Deswegen, wie höre ich überhaupt auf mich selber? Ne? Dieses zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist, da gibt es, ja, weiß nicht, wie höre ich auf mich selber? Hast du eine Antwort?
Das kann man lernen, tatsächlich. Also,
wie hast du es gelernt?
Also ich hatte eine gute Basis, weil ich schon immer ein sehr sensibler Mensch war. Also ich weiß nicht, sensibel wird, glaube ich, von vielen nicht gesagt, weil das so eine negative Konnotation hat. Ich weiß aber leider schon wieder nicht, was das bessere Wort dafür ist, weil für mich...
Feinfühlig.
Ja, vielleicht. Manche sagen empfindsam, glaube ich. Aber also ja, für mich hat es einfach keine negative Bedeutung. Sensibel zu sein heißt für mich einfach, dass ich total... was heißt begabt, ja, ein bisschen begabt und viel gelernt habe, auf meinen Körper zu hören, beziehungsweise, also auf meinen Körper hören ist ja nicht, ich setze mich hin und sperre meine Ohren auf, sondern es bedeutet im Grunde, in sich reinzufühlen. Und ich finde, das klingt immer so ein bisschen spirituell, ist es aber gar nicht. Wenn man sich mal ganz ruhig hinsetzt und das Handy weglegt und so weiter und mal den Körper so ein bisschen scannt von oben nach unten, dann merkt man vielleicht, ah, okay, also meine Stirn ist so ein bisschen angespannt, ja, mein Hals ist ein bisschen trocken, ja, im Rücken ist rechts ein bisschen, aber sonst eigentlich ganz gut. Beine ein bisschen schwer, so, also dieses Scannen, das kann jede Person eigentlich machen und auf seinen Körper hören, ist im Grunde nur, dass man ja, dass man nicht jedes Mal scannen muss, sondern den Körper wahrnimmt in dem Moment, in dem er halt irgendwas signalisiert, genau, weil man dazu neigt, das eigentlich eher zu unterdrücken. Ja, und auf den Körper hören ist quasi nicht mehr so doll zu unterdrücken, sondern wahrzunehmen und am besten halt was dagegen zu tun.
Ja. Voll. Wenn man halt, ich war jetzt gerade schon, wo du das sagst, ne, wenn man dann aber eben denkt, scheiße, ich bin dann ja weniger wert, weil ich weniger leistungsfähig bin, wenn ich erstmal mir Zeit für mich selber nehme, ja, dann ist es natürlich schwierig. Also es ist verrückt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Man wird es wahrscheinlich auch nicht komplett auflösen können, sondern so immer jeder Mensch für sich selber und so ein paar Narrative in der Gesellschaft, die sich aber ja auch zumindest in gewissen Schichten immer mehr ändern, was ja auch gut ist.
Weißt du, was ich gestern gelesen habe dazu?
Erzähl mir darüber.
Der Gedanke war so, ich versuche ihn jetzt inhaltlich zu wiederholen.
Ja.
Was ist, wenn wir alle so überfordert sind von der ganzen Leistung, die wir erbringen müssen, weil das Level der Leistungsfähigkeit aus einer Zeit stammt, wo Männer zur Arbeit gegangen sind und die Frauen zu Hause waren und zu Hause alles geregelt haben. Und das Level orientiert sich an den Männern, denen aber komplett der Rücken freigehalten wurde. Und heutzutage muss aber ja jede Person alles für sich selber machen. Und natürlich können wir das einfach nicht mehr schaffen, alles zu regeln. Das fand ich total den spannenden Gedanken, dass es einfach dieses Leistungslevel, das wir von uns selber erwarten, einfach super überholt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, kann ich gar nicht viel zu sagen. Klar, es ist einfach total, total logisch. Aber das ist auch schon wieder so eine Tür. Und wenn wir die jetzt öffnen, ja, ist es so ein Riesending. Aber sie ist definitiv da. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, ne? Auch wenn man nicht jetzt sagt, okay, wir machen kein Riesenthema drüber auf. Es ist voll wahr, ne? Und wie viel da einfach mit reinspielt. Ja, ist einfach super komplex. Und wenn man das einfach nur manchmal im Hinterkopf hat, dann hilft's ja auch schon zu sagen, okay, das ist einfach krank, was wir in Masse von uns erwarten.
Ja.
So, ne?
Ja. Ja. Und es ist okay, schön, wenn wir es nicht schaffen.
Es ist okay, wenn wir es nicht schaffen. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Ja. Du, Ich hätte gleich noch mal zwei kurze Fragen an dich. Würde aber vorher gerne dich fragen, ob du zu dem Gesagten noch einfach irgendwas anfügen willst oder da noch irgendwas hast.
Ich habe mir was aufgeschrieben.
Ja, unbedingt.
Genau. Ich würde den Leuten nämlich gern noch mitgeben, dass es ganz wichtig ist, die Gesundheit niemals einzutauschen, um Leute zufriedenzustellen, um andere Leute zufriedenzustellen. Es ist so wichtig, seine eigene Gesundheit an oberste Stelle zu stellen. Das ist die Priorität, und die Priorität ist nicht, andere zufriedenzustellen.
Point. Auf jeden Fall. Ja, lustig. Eine von den zwei Fragen wäre nämlich gewesen, über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen. Aber ich glaube, es wäre quasi der, den du eben gesagt hast.
Hätte aber auch noch einen.
Ja, unbedingt, dann hau raus.
Ich habe ja vorher deinen Podcast gehört, damit ich solche Fragen beantworten kann.
Unbedingt, ja, sehr gut.
Genau, ich hätte, also ich hoffe, das wäre jetzt nicht deine dritte Frage, aber ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die sich alle stellen sollten. Und zwar, wenn du eine Sache aus deinem Leben schmeißen könntest, ohne dass irgendwelche Strings attached sind, welche wäre es?
Die ist gut. Die ist sehr gut.
Weil meistens gibt es Sachen, also das ist tatsächlich ein riesen CED-Learning für mich gewesen, schlechte Einflüsse aus meinem Leben zu kicken. Weil man schleift so viel mit sich mit, einfach, ja, um andere zufriedenzustellen oder um Harmonie zu behalten. Aber wenn du das alles einmal wegdenkst mit, wie es harmonischer wäre und so weiter, was würdest du einfach sofort rausschmeißen?
Was würdest du sofort rausschmeißen? Weißt du es für dich?
Ich habe ja tatsächlich gelernt, das einfach zu machen.
Ja gut, deswegen tust du es die ganze Zeit. Ich muss jetzt echt drüber nachdenken.
Viele Sachen rausgeschmissen. Also ja, vor allem, also jobtechnisch finden da die meisten irgendwelche Sachen. Muss nicht immer direkt einen Jobwechsel bedeuten, aber vielleicht mal bestimmte Aufgabengebiete oder so, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich?
Ja.
Genau. Aber ich habe tatsächlich auch Jobs gewechselt für meinen Körper und für mein Wohlbefinden.
Wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Okay, letzte Frage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Ich muss da immer an meinen ehemaligen Chef denken, der immer gesagt hat, life sucks and then you die. Aber das wäre tatsächlich nicht mein Buchtitel. Ich glaube, ich kann keine krasse Headline jetzt aus mir rausschleudern, aber es wäre irgendwas mit Fröhlichkeit, und der Titel hätte auch irgendeinen Wortwitz mit drin. Und dieser Wortwitz wäre aber sehr schlecht auch.
Okay. Ein schlechter Wortwitz mit Fröhlichkeit.
Ja.
Ich komme ja aus der also nicht aus der Organisationsberatung, aber Arbeitgebermarkenbildung hat ja ganz, ganz viel mit Organisationskultur zu tun. Und dann denke ich mir, wenn der Chef sagt, life sucks and then you die. Was ist das für eine Organisationskultur? Vielleicht ist es gut, ja, wenn du jetzt lustige. Selbstständig bist. Ja, oder lustig.
Ja, das war das beste Team, wirklich. Ich liebe die alle.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Absolut. Ja, sehr cool. Alles klar. Ey, du hast das letzte Wort.
Okay. Stellt eure Gesundheit immer an allererste Stelle. Nichts ist wichtiger als das und nichts ist wichtiger als ihr selbst.
Das war das 15. Gespräch bei Humans Are Happy, und ich danke dir wie immer sehr fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du einen Menschen kennst, der es auch mögen könnte, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Damit tust du mir einen großen Gefallen. Mein nächster Interviewpartner heißt Helmut Haffner. Helmut Haffner ist im Jahr 1945 geboren und bereits früh an Kinderlähmung erkrankt. Wir sprechen darüber, wie seine Krankheit sein Wohlbefinden beeinflusst. Vor allem im positiven Sinne. Darüber hinaus engagiert Helmut Haffner sich seit seinem Studium für eine gesellschaftliche Teilhabe und bringt in verschiedensten Projekten Menschen aus allen Alters- und Kulturschichten zusammen. Wir kommen damit zum nächsten Thema von Humans Are Happy. Die Wechselwirkung von Wohlbefinden auf individueller sowie gesellschaftlicher Ebene. Und um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.